Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, das Thema ist eben bereits genannt worden. Auch das, was ich als Unterüberschrift sozusagen zu vertreten habe. Wann braucht es Toleranz? Toleranz soll meine erste Leitfrage sein. Es werden dann noch 4 weitere Leitfragen folgen. Heinrich Bornkamp hat einmal sehr treffend beschrieben, dass die Wortgeschichte folgt der Problemgeschichte. Und das gilt auch für die Geschichte der Toleranz. Wo trifft es zu, dass sich Toleranz als Thema stellt? Und welches Problem ist unterlegt? Toleranz scheint vor allem dann nötig zu sein, wenn sich zwischen verschiedenen Menschen oder verschiedenen Menschengruppen Differenzen ergeben, die belasten. Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich dabei um eine innere Haltung des anderen handelt oder vielleicht eine äußere Handlung, die daraus hervorgeht. Toleranz scheint dann unabdingbar zu sein, wenn diese Differenzen weder durch pure Gewalt gelöst werden sollen, noch durch persönliche oder auch öffentliche Gespräche zu einem annehmbaren Kompromiss geführt werden können. Trutz Rentroff weist einmal darauf hin, dass die Forderung nach Toleranz uns stets durch den Fremden oder das Fremde gestellt wird. In ihr steckt eigentlich beides, das Geben und auch das Nehmen, ein Zuspruch und zugleich ein Anspruch. Wann braucht es Toleranz? Die zweite Leitfrage, was beschreibt Toleranz? Wir sind in den Begrüßungsworten schon ein wenig in dieses Unterthema hineingenommen worden. Historisch betrachtet könnte man sagen, Toleranz bedeutet irgendetwas erdulden, ertragen, hinnehmen, etwa Schmerz oder Ablehnung, Verlust oder Schicksalsschläge. Toleranz war zunächst so etwas wie eine individuelle Tugend. Seneca, einer der großen Philosophen des Altertums, hat den Begriff Toleranz ja einmal so umschrieben. Er sagt, das bedeutet, dass ein Mensch gleichmütig hinnimmt und mit stoischer Seelenruhe erträgt, was ihm in seinem Leben widerfährt. Später, wir merken, Begriffe können sich ändern, denn Sprache ist immer etwas Lebendiges. Später trat ein neuer Horizont hinzu. Toleranz besagte eher irgendjemanden erdulden oder ertragen. Toleranz hat sich also gewandelt in der Begriffsebene eher so etwas wie eine soziale Tugend. Ich gehe mal weit zurück in die Kirchengeschichte zu Augustin. Augustin hat gefordert, Toleranz zu üben gegenüber Heiden, Juden und sündigen Mitbürgern. Für uns vielleicht heute eine etwas merkwürdige Zusammenstellung. Aber die Donatisten, die es zu seiner Zeit auch gegeben hat, die schließt er aus. Das sind Irrlehrer. Die haben ihr Heil sowieso verwirkt. Da braucht man nicht mehr tolerant zu sein. Wir spüren in diesen beiden Horizonten, wer tolerant ist, der hat etwas. Toleranz genießt einen ungemeinen Sympathiewert unter uns Menschen. Und ich kann auch das Umgekehrte formulieren, wer dagegen intolerant ist, ist doch irgendwie eng und gestört. Und sollte er dazu noch religiös sein, könnte es sein, dass er hier und da als der kleine Pharisäer unterwegs ist. Intoleranz hat einen unbestreitbaren Antipathiewert gewonnen. In der europäisch-westlichen Kultur besitzt Toleranz auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. Es wird sogar behauptet, Toleranz gehöre zu der westlichen Plausibilitätsstruktur. Das bedeutet, dass sich tief in unser menschliches Denken dieser Begriff, diese Sache hineingeprägt hat und so weit verbreitet ist, dass es eigentlich kaum einer ernsthaft wagen sollte, dagegen anzugehen. Und wenn er es doch tut, dann läuft er Gefahr, von den Medien verrissen zu werden oder dass man kurz zu der Auffassung findet und sagt, naja, für ein öffentliches Amt in Kirche und Gesellschaft ist ein solcher Mensch eigentlich dann eher nicht tauglich. Der Begriff und die Sache der Toleranz weisen heute eine gewisse Vielfalt auf. Ich kann mindestens 3 verschiedene Bedeutungszusammenhänge entdecken. Erstens, Toleranz bedeutet, etwas leidend ertragen. Ein Vater kommt zu mir und sagt, vielen Dank, meine Tochter ist vom Christentum zum Islam konvertiert. Er müsse es tolerieren. Er kann es nur erdulden mit einem inneren Schmerz. Es ist für ihn eine tiefe Not, ein Erleiden. Es ist eine persönliche Passion. Zweitens, Toleranz umschließt das neutrale Gestatten einer Handlung oder Auffassung eines anderen. Und dies geschieht, ohne dass irgendeine negative oder positive Würdigung oder Wertung eine Rolle spielt. Ein jeder mag nach seiner Fasson selig werden, so hat es Friedrich II. Einmal formuliert. Diese Toleranz ist eher einem Respektieren vergleichbar, und wir sind eingangs auch schon darauf hingewiesen worden, Toleranz entspricht in gewissen Zusammenhängen auch einem positiven Einverständnis gegenüber einer anderen Handlung oder Haltung, also einer Akzeptanz. Wir können Sprache nicht dominieren. Einer gebraucht den Begriff auf die eine Art und Weise, der andere auf die andere. 3 Spielarten heutiger Toleranz. Was umschreibt Toleranz im Raum der Politik? Es ist durchaus vorteilhaft, zwischen verschiedenen Toleranzbereichen zu unterscheiden, die sich teilweise auch überschneiden werden. Ich möchte 3 beispielsweise nennen oder beispielhaft nennen. Da ist zunächst die juristische Toleranz. Ein Land kann in seiner Gesetzeswelt Paragraphen haben, die es sehr verschiedenen religiösen Minderheiten gestatten, gleiche Rechte zu haben. Zugleich kann ein Staat natürlich auch festlegen, was passiert, wenn gegen diese Rechte verstoßen wird. Es können Sanktionierungen bereits in das Gesetz eingearbeitet sein. Ähnlich ist es mit der sozialen Toleranz. Ein Land kann darauf Wert legen, dass die Menschen verschiedener Religionen in einer multikulturellen Gesellschaft, und viele Gesellschaften haben mindestens partiell daran Anteil, multikulturell zu sein, ohne Beleidigung oder Herablassung miteinander umzugehen. Ob das Auswirkungen hat auf den Bereich der Karikatur oder der Dichtkunst, das wird sehr verschieden beurteilt. Wenngleich mir auffällt, dass zum Beispiel obszöne Christuskarikaturen eher denkbar zu sein scheinen, ohne dass es zu allzu viel Widerspruch kommt, als gegen andere hochverehrte religiöse oder politische Leitfiguren. Schließlich möchte ich noch die personale Toleranz benennen. Weithin ist man sich im europäischen Kontext der verschiedenen Länder darüber einig, es braucht eine Toleranz gegenüber jeglichem anderen Mitbürger. Keiner ist mehr oder weniger wert als Mensch, ob arm, ob reich, alt, jung, berühmt oder unbekannt, alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Mindestens in diesen 3 Bereichen muss ein Land entscheiden, was gilt und was nicht gilt, wo der Strafraum beginnt oder wo vielleicht noch ein gewisser Freiraum besteht. Gehört ein toleranter Mitbürger zum westlichen Denkhorizont, also nicht unbedingt in den Nahen oder Fernen Osten, dann wird er in aller Regel zum Beispiel die Rechtsradikalität, den Stalinismus, die Bigamie, die Polygamie, die Pädophilie und vieles andere mehr nicht tolerieren können. Ein Land hat mit seinen politischen Tools das Recht und zugleich die Pflicht zu definieren, was gewollt und toleriert wird und was verhindert werden soll und damit nicht toleriert werden kann oder darf. Worin besteht Gottes Toleranz? Eine 3. Leitfrage. Ist Gott eher tolerant oder intolerant? Die Antwort fällt nicht schwer. Er ist beides zugleich. Gott ist grenzenlos tolerant in seiner Liebe zu den Menschen. Er liebt Angela Merkel als Person genauso wie Frauke Petri, Seehofer genauso wie Gysi, den Chef der Piraten, wenn es sie denn noch geben sollte, genauso wie den Chef der Grünen, als Person, als Mensch, als von ihm gewollte Kreatur, als Lebewesen mit Leib, Seele und Geist. Und Gottes Liebe will nichts mehr, als dass jeder Mensch sich auf seine Liebe einlässt. Gottes Heilsangebot ist universal. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das empfiehlt uns 1. Timotheus 2. Und darum empfiehlt uns zugleich in einer gewissen Konsequenz und Logik dasselbe Wort auch, dass für alle Menschen zu beten sei. Und dann wird der Fokus etwas enger geschraubt. Und es heißt, betet für alle Obrigkeit. Wer es unterlässt, toleriert Gottes Willen nicht ausreichend. Betet für alle Obrigkeit. Denn auch hier wird es Menschen geben, die ihr Glück und ihr Heil noch woanders als in Gott suchen. Betet für alle Obrigkeit. Denn auch hier können Gesetze geschaffen werden, die sich gegen Gott oder seine Gemeinde richten, auch wenn sie durchaus dem Mainstream entsprechen. Betet für alle Obrigkeit, denn auch hier ist eine Weisheit nötig, die über alle menschliche Vernunft hinausgeht und die allein bei Gott zu haben ist. Gott ist grenzenlos tolerant in seiner Liebe zu allen Menschen und will, dass sie ihm gemäß leben, sich selbst zum Vorteil, Gott zur Freude und einer Gesellschaft zum Nutzen. Worin besteht Gottes Toleranz? Die zweite Frage ist vielleicht ein bisschen heftiger. Gibt es möglicherweise auch intolerante Seiten Gottes? Wie heißt es in 2. Mose 20? Gott spricht dort, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zugegeben, dieses Wort kommt nicht mit einer weichgespülten, freundlichen Toleranz daher. Anything goes, alles geht, kein Ding ist unmöglich. In dieser Frage sicher nicht. Gott will seinen Ruhm, das bedeutet dieses Wort, nicht mit anderen teilen. Er kennt keine wirklichen, echten Konkurrenten. Gott will nicht, dass sich in unserem Herzen irgendwelche anderen Götter einnisten, die sein wollen wie Gott. Karl Barth hat einmal etwas zugespitzt, das Christentum mit allen anderen möglichen Religionen verglichen. Und er kommt zu einer bestimmten Schlussfolgerung. Er sagt, im Kern ist jede andere Religion Anmaßung gegenüber dem einen und einzigen Gott, Abfall vom lebendigen Gott, Auflehnung gegen den Gott der Bibel und bezieht sich dabei auch auf diesen Zusammenhang des sogenannten ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im Psalm 86 beschreibt ein Beter, wie er Gott erlebt hat. Und er bekennt, Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. In diesem ersten Gebot verbirgt sich eine heilsschaffende Intoleranz. Ich bin der Herr, dein Gott. Eine Spitzenaussage des Alten Testamentes. Und wer dann den Flughafen des Neuen Testamentes ansteuert, der stößt auf sehr Verwandtes. Unverrückbar begegnet uns dort an manchen Stellen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 4,12, eine bestimmte inhaltliche Aussage. In keinem anderen als in Jesus Christus ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Himmlische Wahrheit, unentrinnbar, unkorrigierbar und auch unfehlbar. Es gibt nur diesen einen Weg zum himmlischen Vater. Es gibt nur diesen einen Weg der Versöhnung mit Gott. Das ist das Kreuz Jesu, er stirbt für uns. Es führen zwar viele Wege nach Rom, aber das Himmelreich öffnet sich nur über unseren Glauben an Jesus Christus. Es wäre dem Menschen viel lieber zu hören, ich, Gott, bereite vor dir 5 verschiedene Wege aus und der, der dir am meisten zusagt, den betritt. Es klingt auch viel toleranter zu hören, zum Beispiel in der Theologie der katholischen Kirche, in jeder Religion gibt es einen Wahrheitskern und dieser Wahrheitskern ist allen gemeinsam. Und Gott entscheidet sich stattdessen für diese heilige Intoleranz. Eines Weges, neben dem kein zweiter benötigt wird oder möglich ist. Die Heilsfrage ist entschieden. Und darum kann Jesus Christus einmal über sich auch sagen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14,6. Heilige Intoleranz als Geschenk Gottes an uns in wohltuender Klarheit und auch als unumstößliche Wahrheit. Das Evangelium sagt uns in maßgeblicher Deutlichkeit, lass die rettende Intoleranz des Kreuzes als einzigen Weg für dich zum Himmelreich gelten. Ein religiöses Multikulti lehnt Gott offensichtlich ab. Passt das noch in unserer Zeit? Eher nicht. Zu Gott aber schon. Neben ihm und über ihn gibt es keinen, der aus seiner Sicht eine Daseinsberechtigung als Herr in unserem Herzen hätte. Und nach ihm wird keiner sein und vor ihm ist auch keiner gewesen. Was folgt daraus? Die Einzigartigkeit des Christentums. Und worauf gründet sie sich? Auf die Einzigartigkeit Gottes, auf die Einzigartigkeit Jesu Christi und auf die Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich aus gutem Grund eine Zäsur vornehmen, eine Abstufung dazwischen schieben, vielleicht auch einen herben Bruch signalisieren. Die Einzigartigkeit des Christentums kann sich erweisen in denen, die Christus folgen. Und wer das tut, der wird gerne auch den anderen neuen Worten zum Leben folgen. Er wird sich ihnen widmen, weil er sie als Weg zum Leben für sich persönlich entdeckt hat. Gott ist tolerant in seiner Liebe und intolerant in seiner Heiligkeit, in der er uns den Weg zum Leben zeigt und uns bittet, ihn zu beschreiben. Wann braucht es Toleranz? Was beschreibt Toleranz? Worin besteht Gottes Toleranz? Ich möchte abschließen mit einem 4. Leitgedanken. Worin besteht der christliche Herzschlag der Toleranz? Welche Werte sind es wert, unter uns gelebt zu werden? 3 Gedankenkreise lassen uns dieser Frage etwas näher kommen. Da gibt es Gottes Wege zum Leben, Jesu Wege zum Leben und der Apostel Wege zum Leben als Christ. Ich beginne mit den Wegen Gottes zum Leben. Dazu zählt sein Wort und Gebot, du sollst nicht töten. Eine ethische Maßgabe mit Durchschlagskraft. Sie gehört von allem Anfang an zur christlichen Ethik und zugleich zu den heutigen Menschenrechten. Die Frau von Billy Graham ist einmal gefragt worden, ob weil ihr Mann doch so viel auf Reisen sei, sie schon mal an Scheidung gedacht hätte. Nein, sagte sie, niemals. Aber an Tötung schon des Öfteren. Unsere menschlichen Herzen haben hier und da sehr seltsame Sprünge drauf. Gottes Weisheit hat von Anfang an das Töten der Menschen untereinander verwehrt. Er hat davor gewarnt, etwa den Abel, indem er ihm sagte, was ergrimmst du? Die Sünde lauert vor deiner Tür, nach dir hat sie verlangen. Und dann kommt das entscheidende Wort, du aber herrsche über sie. Du sollst nicht töten. Die politischen Mandatsträger des Europäischen Parlaments haben mit 441 Stimmen gegen 205 andere bei 52 Enthaltungen ein sehr trauriges Ergebnis erzielt. Maßgabe war die sogenannte Ungerechtigkeit gegenüber Frauen. Nun dürfen sie mit Gesetzeskraft gestärkt ihr Menschenrecht auf Abtreibung wahrnehmen. Kann das ein Menschenrecht sein? Martin Lohmann, Vorsitzender des Bundesverbandes Lebensrecht, auch katholischer Publizist, schreibt: Wer die Tötung von Menschen zum Menschenrecht erhebt, zerstört alle anderen Menschenrechte. Das ist, so schreibt er, der Einstieg in das Ende von Kultur, Zivilisation und Freiheit. Gottes Wege zum Leben, du sollst nicht töten, zu intolerant, zu fundamentalistisch, zu radikal. Ein anderes Beispiel, das selbstbestimmte Sterben, es führt auf eine ähnliche Fährte. Seine Todesstunde selbst festlegen zu können, gewinnt an Fahrt, weil persönliche Freiheit heute sehr häufig über die Gabe des Lebens gestellt wird. Die entscheidende Frage lautet: Verstehe ich mein Leben als ein Geschenk von Gott oder als einen persönlichen Privatbesitz, mit dem ich eigentlich tun und lassen kann, was ich möchte? Ein Politiker, Johannes Rau mit Namen, hat unter Berufung auf einen Arzt gesagt: Wo das Weiterleben nur eine von zwei legalen Optionen ist, wird jeder rechenschaftspflichtig der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürdet. Eine Toleranz, die ich nicht teilen kann, auch dann nicht, wenn sie aus dem Munde eines anderen Christen kommt. Christlich-ethisch betrachtet gibt es eben kein Gleichgewicht zwischen der Option für das Leben und der Option zum selbstgewählten vorzeitigen Tod. Toleranz undenkbar? Es ist doch traurig genug, dass alle 4 Minuten ein Mensch in Deutschland versucht, durch eigene Hand zu sterben. Und bei 35 pro Tag gelingt es. Ich möchte dabei nicht beurteilen, wie das zu bewerten sei, wenn einer zum Beispiel psychisch krank ist und so etwas geschieht. Aber ich möchte trotzdem gerne festhalten, der christliche Glaube sieht im Leben eine Gabe des Schöpfers. Und mit dieser Gabe verhält es sich wie mit allen anderen Gaben auch. Sie sind uneingeschränkt zu akzeptieren. Manchmal fällt das schwer, manchmal dauert das auch eine gewisse Zeit, aber das ist die Zielrichtung. Auch dann, wenn gesundheitliche Einschränkungen insbesondere im Alter zunehmen, zur Last werden, für den Kranken und auch für das Pflegepersonal, gibt es keine besonderen Rabatte. Im Übrigen gilt für mich, es gibt den Segen der Gesundheit von Gott, aber es gibt kein Anrecht auf Gesundheit. Du sollst nicht töten. Eine Nulltoleranzgrenze. Gottes Wege zum Leben. Christen lassen sich von dem Toleranzfreiraum und von der Toleranzgrenze des biblischen Wortes inspirieren. Jesu Wege zum Leben, eine andere Spur aus dem Neuen Testament. Christen folgen Christus, sie wollen sich in sein Ebenbild umgestalten lassen und darum studieren sie den Willen, das Wort, das Werk, auch die Werte Jesu Christi. Jesus Christus konnte wie kein anderer zwischen Person und Position unterscheiden. Ein wichtiger Toleranzgrundsatz, die beiden Dinge getrennt zu betrachten. Die Person, der Person des Einzelnen, galten seine volle Anerkennung, seine volle Hingabe, seine volle Gegenwart und auch seine volle Zuwendung und seine volle Liebe. Aber der Position des Einzelnen, seinem Verhalten, konnte wo nötig Christus auch seine Missbilligung aussprechen, vorgetragen in himmlischer Eindeutigkeit. Aus dieser Freiheit der Toleranz den Menschen gegenüber hat Jesus in einer bestimmten Stunde zu einem anderen Menschen sagen müssen, was wir uns vielleicht gar nicht getrauen würden: Petrus, gehe von mir. Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und in einer anderen Stunde hat Christus demselben Versager und Verleugner Petrus beauftragt und ihm gesagt: Weide meine Schafe, sei Botschafter an meiner Stelle, sei bedeutsam für die Gemeindearbeit der Zukunft. Person und Position unterscheiden. Besonders eindrücklich ist jene Geschichte aus Johannes 8. Tatort Ölberg, Tatzeit frühmorgens, Tatsachverhalt, eine Frau wird auf frischer Tat ertappt, Tatanklage lautet Ehebruch. Die Tatverurteilung lag eigentlich auf der Hand. Das Gesetz forderte in diesem Fall Todesstrafe durch Steinigung. In der Mitte steht diese angeklagte Frau, ringsrum die Rechtsgelehrten. Die Frau hat eigentlich keine Chance. Außer Christus ist kein Verteidiger da. Ein Gleichstellungsbeauftragter ist auch nicht zur Hand. Und dann fällt dieser eine Satz Jesu, der alles wendet und der sich zu einem Weg des Lebens für sie herauskristallisiert. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und nach, so berichtet diese Geschichte, verschwinden die Ankläger, die Ältesten und die Gescheitesten zuerst. Wer unter euch ohne Sünde ist, und jeder fragte sich vielleicht in der Stille des Gesprächs mit seinem eigenen Herzen, bin ich das? Waren da nicht doch intolerante Worte, die nicht hätten sein müssen? Ätzende Worte, verletzende Worte, unnötige Worte? Und diese Worte zeigen, zum Steine werfen kein Grund. Ein anderer von diesen Ältesten mag gedacht haben, da war doch mein tolerantes Schweigen, höflich und distanziert, politisch korrekt, keine Frage, und doch grundverkehrt. Und dieses Schweigen zeigt, zum Steine werfen kein Grund. Und wieder ein anderer könnte daran erinnert worden sein, da habe ich doch etwas tun müssen. Ich hatte die Zeit, ich hatte die Gelegenheit, ich hatte auch die Chance, ich hatte das Geld, aber ich bin vorübergegangen, wie jener Priester oder jener Levit, der den Verletzten sah und vorüberging. Unterlassene Hilfeleistung, in den Augen Gottes auch eine Unterlassungssünde. Steine werfen, kein Grund. Worauf zielt Jesus ab? In gewisser Weise gleichen wir alle dieser namenlosen Frau. Unsere Vergangenheit ist schuldbelastet. Der Unterschied ist der, dass ihr etwas passiert ist, das auffiel. Sie ist erwischt worden. Und der Gegenstand des Geschehens hat die Menschen lüstern gemacht. Sie hat etwas getan, was andere interessiert. Und wenn es so viele Medien wie heute gegeben hätte, das wäre eine Nachricht wert gewesen. Erst recht, wenn diese Frau berühmt gewesen wäre. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus erinnert an die Schuldverflochtenheit aller, ausgehend von dieser konkreten Einzelschuld jener namenlosen Frau. Wir spüren etwas davon, das barmherzige Auge Jesu sieht tiefer als das gerechte Auge des Gesetzes. Jesus konnte, ich sag's gern nochmal, wie kein anderer zwischen Person und Position unterscheiden. Und so begegnet er dieser Frau als Person im Geist der Liebe, im Geist der Wahrheit und auch im Geist der Versöhnung. Und alle drei sind Spielarten einer wohltuenden und notwendigen Toleranz. Und darum spricht er zu ihr dieses Wort der Vergebung, wenn dich die anderen nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Himmlischer Freispruch. Schuld wird nicht verniedlicht, sie wird auch nicht vergessen, sie wird auch nicht bestritten, sie wird vergeben. Schuld, egal wie er hineingestolpert, null Toleranzgrenze oder Bereich überschritten. Die Person wird freigesprochen. Die Position der Schuld des Ehebruchs wird zugleich in der Vergebung ganz ernst genommen. Jesu Weg zum Leben trägt ein doppeltes Antlitz. Vergangenheit wird abgeschlossen und Zukunft wird eröffnet. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Die Person soll unter der Freiheit des Evangeliums zu einer neuen Position des eigenen Lebens gelangen. Worin besteht der christliche Herzschlag der Toleranz? Gottes Wege zum Leben, Jesu Wege zum Leben, der Apostelwege zum Leben. Christen folgen den Spuren Gottes, den Spuren Jesu und den Spuren der Apostel, die auch gewürdigt worden sind, Werte Gottes an uns zu überliefern, die für uns von Beständigkeit und Orientierung sein sollen. Wir nähern uns dem Horizont der Adiaphora. Das sind die Fragen, die weder geboten noch verboten sind, die ein wenig offen lassen, verschiedene Möglichkeiten. Anders gesagt, es geht um das Thema der christlichen Freiheit oder auch der christlichen Toleranz. Ich beginne mit einem sehr unauffälligen Beispiel. Paulus schaut einmal auf die Gemeinden seiner Zeit und dann schreibt er den Römern in Kapitel 14, ist das zu lesen, einer hält einen Tag höher als den anderen, der andere hält alle Tage gleich. Was ist gemeint? Da gibt es Menschen, die zur Gemeinde dazugehören, die tolerieren einfach jeden Feiertag. Gemeint sind nicht nur die Sonntage, gemeint sind auch die heidnischen Feiertage, die von der damaligen Obrigkeit zugestanden worden sind. Und sie vertreten gewissermaßen diese Auffassung, sei untertan der Obrigkeit, sie gab diese Tage, dann sind sie auch als Feiertage zu würdigen, also sind sie vom Rasenmähen freizuhalten. Und dann gab es die andere Fraktion, ebenfalls innerhalb der Gemeinde, die sagte, was gehen uns eigentlich diese heidnischen Feiertage an? Du sollst 6 Tage deine Arbeit tun, am 7. ruhen und alles andere ist menschliches Beiwerk. Das sind Dinge zweiter Klasse, die sind für uns nicht verbindlich. Starke nennt Paulus die einen und Schwache nennt er die anderen. Gibt er etwa einer von beiden Seiten recht? Nein, das tut er nicht. Er gibt ihm 3 Sätze auf den Weg. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Jeder steht und fällt seinem Herrn und keiner gebe dem anderen einen Anstoß. Dasselbe gilt meines Erachtens für Organtransplantationen. Man kann sie ablehnen, man kann ihr auch zustimmen. Die Anwahl des Zivil- oder Wehrdienstes, weithin auch für Kleidungsfragen, die Verwendung von Genussmitteln und vieles andere mehr. Immer dann, wenn es um Gewissens- oder Erkenntnisfragen geht, ist ein gewisser Freiraum uns durch das biblische Wort zur Verfügung gestellt. Hier gehört eine gute Portion Toleranz vollberechtigt zur christlichen DNA. Gelegentlich können Christen oder Regierungen mit christlichem Menschenbild als Hintergrund sich in derselben Frage sehr unterschiedlich entscheiden und doch evangeliumsgemäß. Mitunter kommt es sogar vor, dass im Laufe der Zeit sich die christliche Perspektive verändert. Auch das gehört dazu. Jeder religiös motivierte Scheiterhaufen ist ein kräftiges Symbol für eine unbeugsame Toleranz, die es in vergangenen Zeiten im Christentum gegeben hat. Heute kann Gemeinde im Rückspiegel auf diese vergangenen Zeiten eigentlich nur bekennen, dass damals unverantwortlich gehandelt worden ist. Kein vernünftiger Christ würde heute Augustinus zustimmen, der in seinem Kirchenrecht einmal formuliert, Ketzer sind auch gegen ihren Willen gewaltsam zum Heil zu ziehen. Und so zogen selbst im Mittelalter noch die Glaubensritter aus, diese rauen Gesellen, mit kaltem Stahlschwert ausgerüstet. Und es ergab sich eine Blutspur durch Europa hindurch und darüber hinaus. Aus heutiger Sicht waren sie mit einem gnadenlosen Irrtum belastet. Auch das Christentum war nicht immer da tolerant, wo es hätte sein sollen und müssen. Makel der Geschichte, bis heute uns gerne vorgeworfen von den Verächtern des Christentums. Papst Franziskus erkennt zu Recht, das Wort stammt vom 15.09.16, wie gut es wäre, wenn alle Religionen sagen würden, das Töten im Namen Gottes ist satanisch. Meine christliche Grundhaltung verbietet es mir, in einem Land die Todesstrafe für erstrebenswert zu halten. Dennoch weiß ich um Regierungen mit christlichen Farbanteilen, bei denen die Todesstrafe gegeben ist. Das betrifft allerlei Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Seit 1608 gibt es dort diese letzten Endes auf Erden unkorrigierbaren Bestrafungen. Wenn heute ein Land am Rande Europas, das einen vernebelten Demokratieanspruch vertritt, die Todesstrafe fordert, ist es äußerst kritisch zu sehen. Wann können verschiedene Entscheidungen einzelner Christen oder ganzer Regierungen ausgehend vom Evangelium durchaus legitim sein? Ich glaube, hier ist es gut zu unterscheiden zwischen einzelnen Gläubigen. Mit Luther gehören sie in das Reich Gottes hinein und sie sind gewiesen an die Liebe. Sie sind der Liebe verpflichtet, der Nächstenliebe, der Bruderliebe und sogar der Feindesliebe. Auf der anderen Seite sieht Luther einmal das Reich dieser Welt. Und er meint damit auch die Respublika, er meint damit den öffentlich-politischen Dienst, er meint das Reich der Obrigkeit. Und er sagt, in diesem Reich gilt eine andere Maxime. Und er hat recht, dort gilt unter Umständen, vielleicht auch nur als Ultima Ratio, als letzter Lösungsversuch, dass das Schwert gebraucht werden kann. In diesem Reich kann sogar der Tod durch Waffengewalt in Kauf genommen werden, wenn es zum Beispiel um die Bekämpfung eines terroristischen Angriffs geht. Und unter denen, die diesen Terrorismus bekämpfen, können durchaus auch Christen sein, die auch wiederum von der Waffe Gebrauch machen. Der Apostel Paulus formuliert im Römerbrief: Seid Untertan der Obrigkeit. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugute. Und dann beschreibt er ein bisschen die Funktion einer Obrigkeit, einer Regierung und sagt, tust du Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Regierungen sind als Dienerin Gottes gemäß christlicher Ethik verantwortlich, Gutes zu fördern, Böses zu strafen und einen einigermaßen brauchbaren Rahmen zu schaffen für ein friedliches Miteinander. Nun kann es vorkommen, dass Regierungen juristische Fehlurteile unterlaufen, dass sich Linienführungen einschleichen, die gut gemeint, aber schlecht gemacht sind. Was zeigt das uns? Das zeigt etwas von der Menschlichkeit von Regierungen. Wer eine vollkommene Gesetzgebung erwartete, der übersieht, dass es nur einen gibt, der vollkommen ist, das ist Gott selbst. Und darum bleibt der Grundsatz bestehen, der vollkommene Gott lässt sich durch unvollkommene Regierungen dienen. Obrigkeit darf und muss definieren, was im eigenen Volk tolerierbar ist und was nicht. Aber gibt es nicht auch eine Toleranzgrenze des Gehorsams des Einzelnen gegenüber der Obrigkeit? Da das Reformationsjahr mit Wucht schon auf uns zugekommen ist, möchte ich an dieser Stelle in aller Kürze die Grundlage evangelischen Denkens zitieren. Das wäre die Confessio Augustana. Dort heißt es einmal kurz und knapp: Die Christen sind es schuldig, der Obrigkeit untertan in ihren Geboten und Gesetzen gehorsam zu sein in allem. Und dann kommt dieser wichtige kleine Nachsatz, was ohne Sünde geschehen kann. Kürzer, präziser kann es kaum formuliert werden. Der staatliche Anspruch auf Gehorsam gegenüber dem Einzelnen kann erlöschen, wenn die Würde des Menschen angetastet wird, wenn staatliche Autorität sich selbst überhöht. Oder wenn die menschlichen Lebensordnungen wie Ehe, Familie, Volk, Kirche und viele andere mehr nicht ausreichend anerkannt oder gar zerstört werden. Im Blick auf Toleranz bedeutet das, ein staatliches System kann Gesetze schaffen, die einen Toleranzraum eröffnen, der Christen unzugänglich ist. Etwa im Blick auf die Abtreibung ist das geschehen. Ein staatliches System kann genauso Gesetze schaffen, die einen Toleranzraum verschließen, der eigentlich gegeben sein müsste. Wie etwa es das Antiterrorgesetz Putins tut, dass es Christen untersagt, außerhalb von Kirchengebäuden evangelisieren zu dürfen. Hier gilt Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Christen sind in ihrer persönlichen Lebensführung gegenüber ihrer Obrigkeit um Toleranz bemüht. Nicht immer mehr, auch nicht überall, aber immer wieder. Biblische Wege zum Leben, von Gott gespurt zwischen Toleranz und Intoleranz. Wir haben etwas davon gehört, in der Heils- und Ewigkeitsfrage ist Bindung an die eine göttliche Linienführung gefragt. Und in verschiedenen Heiligungs- und Lebensfragen sind Toleranz und Intoleranz angemessen, je nachdem, ob Gottes Wort uns wie in den 10 Geboten zum Leben eine bindende Richtlinie offeriert oder volle Erkenntnis- und Gewissensfreiheit schenkt. Leben wir als das, was wir sind, als Homo Coram Deo, als Menschen, die vor dem Angesicht Gottes bemüht sind, evangelisch zu leben.